Herzlich willkommen zu Law Podcasting, dem ersten deutschen Anwalts-Audioblog. Heute hören Sie:
Wie sind gefakte Whois-Daten bei Domains rechtlich zu bewerten? Teil 1. Gefakte Whois-Daten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Aus den unterschiedlichsten Gründen werden dabei bewusst falsche Angaben bei der DENIC gemacht. Der heutige Podcast geht der Frage nach, ob es sich dabei rechtlich gesehen um ein bloßes Kavaliersdelikt handelt oder ob dem Faker ernsthafte rechtliche Konsequenzen drohen. Dieser Frage geht der heutige Podcast nach. Er ist in zwei Teile geteilt. Heute hören Sie den ersten Teil. Inzwischen ist es keine Seltenheit mehr, sondern Alltag. Immer mehr Whois-Daten von Domains werden gefaked. Die Praxis zeigt, dass vor allem bei DE-Domains, die der strengen deutschen Mitstörerhaftung unterliegen, zahlreiche Anbieter am Markt bewusst Falschangaben beim Domain-Inhaber eintragen. Bei ausländischen Seiten, zum Beispiel Comdomain, geht der Trend eher dahin, einen Domain-Protection-Anbieter, zum Beispiel GoDaddy, zu beauftragen, der die Whois-Daten dann anonymisiert. Zu Beginn der Rechtsprechung in Deutschland versuchten mehrere Anbieter, sich durch einen Firmensitz im Ausland der Haftung zu entziehen. Schnell zeigte sich, dass dies nichts nutzte. Die Richter bejahten die Zuständigkeit deutscher Gerichte und die Anwendbarkeit deutscher Gesetze auch in diesen Fällen. Die Domain-Richtlinien der DENIC verstärkten noch dieses Dilemma, denn danach muss eine natürliche inländische Person als Admin C benannt werden, wenn der Domain-Inhaber im Ausland sitzt. Diese inländische Person gilt dann für alle Urteile und Beschlüsse, die gegen den Domain-Inhaber ergehen, als zustellungsbevollmächtigt. Der Domain-Inhaber kann sich somit nicht hinter dem Argument verstecken, dass ihm ein entsprechendes amtliches Dokument nie zugestellt wurde. In Kenntnis dieser Problemlage ist es inzwischen in deutschen SEO-Firmen keine Seltenheit mehr, dass die Whois-Angaben bei bestimmten Domains nicht der Wahrheit entsprechen. Wie ist dieses Phänomen nun rechtlich zu bewerten? Macht sich der Betreiber, der solche Fakes in die Welt setzt, strafbar? Oder liegt hier nur ein bloßer zivilrechtlicher Verstoß vor? Wichtig ist dabei, die genaue Motivation des Fakers zu berücksichtigen. Daher gilt es, zwischen drei Fällen zu unterscheiden. Erster Fall: der Angstfaker. Dieser Faker-Typ betreibt ein rechtlich umstrittenes Portal, zum Beispiel als Sharehoster, und hat Angst vor zivilrechtlichen Abmahnungen, zum Beispiel wegen Wettbewerbsverstößen oder Urheberrechtsverletzungen. Er will sich jeder Haftung entziehen. Dabei denkt er vor allem daran, die außergerichtlich entstandenen Abmahnkosten nicht zu bezahlen und keine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Zweiter Fall: der Google-Faker. Dieser Typ von Faker betreibt ein rechtlich umstrittenes Portal, zum Beispiel als Sharehoster, und nimmt die Falschangaben vorwiegend nur aus einem einzigen Grund vor. Er möchte nicht, dass Google und Co. mitbekommen, welche Portale ihm gehören, um so eine bessere Position bei den Suchergebnissen zu erzielen. Im Falle von Rechtsverstößen ist er bereit, die Abmahnkosten zu bezahlen und, falls nötig, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Dritter Fall: der blütenweiße Google-Faker. Dieser Typ von Faker unterscheidet sich zum normalen Google-Faker nur in einem Punkt. Sämtliche seiner Domains sind absolut rechtskonform und enthalten keinerlei Verstöße. Zivilrechtliche Abmahnungen sind daher ausgeschlossen. Bei der Bewertung der rechtlichen Konsequenzen eines gefakten Whois-Eintrags gilt es zwischen den strafrechtlichen Konsequenzen auf der einen Seite und den zivilrechtlichen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Die strafrechtlichen Konsequenzen. Betrachten wir zunächst die strafrechtlichen Konsequenzen. Dabei gilt es, zwischen dem Angstfaker, dem Google-Faker und dem blütenweißen Google-Faker zu unterscheiden. Der Angstfaker. In diesem Fall geht der Abmahner davon aus, dass er sich die entstandenen Schäden, zum Beispiel Abmahnkosten, von der im Whois genannten Person zurückholen kann. Er vertraut also bei Beauftragung seines Anwalts darauf, dass die Whois-Daten richtig sind und weist seinen Anwalt an, eine Abmahnung auszusprechen. Bis er spätestens im Prozess bemerkt, dass die Person gar nicht existiert und er letzten Endes auf sämtlichen Kosten sitzen bleibt. Identisches gilt, wenn der Rechteinhaber einen Unterlassungsanspruch, zum Beispiel wegen einer Markenverletzung, versucht durchzusetzen. Der Rechteinhaber erwirkt eine einstweilige Verfügung. Diese kann dem vermeintlichen Domaininhaber aber nicht zugestellt werden, weil es ihn gar nicht gibt. Somit hat der Abmahner zwar einen gerichtlichen Beschluss in der Hand, der für ihn im Ergebnis aber nutzlos ist. In beiden Fällen begeht der Faker hier einen strafrechtlichen Betrug. Und zwar einmal, weil er durch sein Handeln vermeidet, die Abmahnkosten zahlen zu müssen, und ein anderes Mal, weil er sich der Verantwortlichkeit für die einstweilige Verfügung entzieht. Der Strafrahmen geht für den normalen Betrug von Geldstrafe bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe aus. Da der Angstfaker jedoch bei einer Vielzahl von Domains Falscheintragungen vorgenommen hat, liegt ein sogenannter besonders schwerer Fall vor. Dadurch erhöht sich die untere Strafandrohung auf mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe. Sie hörten soeben den Law-Podcast der Kanzlei Dr. Barr. Heute mit der Folge: Wie sind gefakte Whois-Daten bei Domains rechtlich zu bewerten? Teil 1.